Gut.
Ja, Ausdrucksformen vom Gebet gibt es eben ganz viele verschiedene, wie wir können unserer Beziehung zu Gott Ausdruck verleihen, loben, preisen, ist etwas, was wir jetzt zusammen anschauen, vertieft, aber es gibt auch Anbeten, es gibt Danken, es gibt Bitten, Fürbitten, es gibt das Klagen, Buß, Fürbuß, um Vergebung bitten, umkehren, schreien, flehen oder auch ausrufen oder proklamieren, sind verschiedene Ausdrucksformen vom Gebet. Und loben und preisen ist eigentlich nur ein Teil vom Ganzen. Und das ist mir wichtig, dass wir das auch sehen, eigentlich geht es um das Ganze. Auch wenn wir von Lobpreis reden, sollte eigentlich immer das ganze Spektrum möglich sein. Wir haben gesehen, das ist jetzt eine Wiederholung vom ersten Mal, die Begriffe, die im Alten Testament, im Hebräischen vorkommen, für Loben und Preisen, das Yada kommt 114 Mal vor. Erste Erwähnung im 1. Mose 29, 35, bei der Geburt von Juda. Das ist übrigens die gleiche Wurzel, Juda und Yada. Das heisst eben, das ist das mit dem Handwerfen. Das kommt nachher noch fünfmal im Mosebuch, in den Mosebüchern vor, im Samuel, Könige und Chroniken. Hand werfen mit der erhobenen Hand, Gott loben und preisen. Genau, haben wir wieder Gelegenheit gehabt in dieser Fußball-EM, das ganze Mendes zu üben. Nachher haben wir das Schabach, das kommt nur 11 Mal vor. Die erste Erwähnung ist im 1. Chronik 16,35, also relativ spät. Kommt dann auch noch in den Psalmen, in den Sprüchen und im Prediger vor. Und haben es eigentlich mit lautem Ton angegeben, schreien, befehlen, preisen, triumphieren. Das ist mehr so ein Siegesschrei, könnte man dem sagen. He? Kennen wir auch von den Fußballmatchen, Siegesschreien. Nachher haben wir den Halal, der kommt ganz manchmal, 165 Mal vor. Erste Erwähnung ist im 1. Mose 12. Das ist jetzt das, was wir vorher gelesen haben. Rühmen, wärmen, feiern, reifen. Nachher haben wir Barak, das ist das, was am meisten vorkommt, 330 Mal. Erste Erwähnung im 2. Mose 18. Das kommt nachher auch vor in den Mosebüchern, Könige, Chronik, Hiob, Psalmen. Das ist kniend vor Gott anbeten, aber eben auch segnen, beglückwünschen, loben, danken. Das kommt so manchmal drin vor, weil es hat, das ist das Wort, das am meisten verschiedene Bedeutungsformen hat. Barak wird eben auch gebraucht als segnen. Also da, wo Gott den Mensch segnet, schon ganz am Anfang im Paradies, ist auch Barak. Also das ist nicht nur ein Begriff, der jetzt gebraucht wird, für Gott zu preisen oder für Gott anzubeten, sondern auch ein Ausdruck, den Gott braucht, für uns zu segnen. Das ist dann das, wo dort haben wir in unserer deutschen Sprache eine kleine Konfusion. Im Englischen ist das nachher «Bless the Lord». Das geht, oder? Das heisst, segne der Herr. Und wenn wir das machen, wenn wir Gott segnen, haben schon die Leute gesagt, ja, aber Moment, das können wir doch nicht, und das darf man doch nicht, und Gott segnet doch uns. Also da haben wir schon ein bisschen das Gestöhn. Aber Barak ist tatsächlich genauso, wie es Englisch auch gebraucht wird. Das ist segnen, aber auch preisen. Es ist wie beides da drin. Und auch das Knäulende vor Gott anbeten. Das haben mehrere Bedeutungs. Variante. Nachher haben wir das Zamar gehabt, das kommt 46 Mal vor im Alten Testament. Erste Erwähnung im Richter 5, Vers 3, da kommen wir dann noch dazu. Das heisst, mit Händen ein Musikinstrument berühren, zupfen, schlagen, drauf spielen und mit der Stimme begleiten. Das ist jetzt das erste Mal, wo der ganze Lobpreis auch noch etwas mit Singen und mit Instrumenten zu tun hat. Vorher ist es nur um Schreien und um Lärm machen gegangen, um Hände aufwerfen, aufhaken. Jetzt geht es das erste Mal um ein Lied. Das ist vielleicht für die eben eingefleischten Lobpreis-Fans, die das vor allem mit Musik in Zusammenhang bringen, ein kleiner Schock zu merken. Lobpreis ist nicht primär etwas, was mit Musik zu tun hat. Es ist primär etwas, was mit mir und mit Gott zu tun hat. Und nachher darf es auch noch etwas mit Musik zu tun haben. Gell? Die Reihenfolge muss stimmen. Ein Feiern mit Gesang und Musik. Singen, loben. Und nachher haben wir das Tehilla, das kommt 57 Mal vor. Erste Erwähnung im 2. Mose 15, das kommt dann noch ganz vielen Orten vor. Das ist eigentlich das Singen von Halal, eben Singen oder Loben mit Musik. Das waren die hebräischen Begriffe. Dann hatten wir noch Anbetung. Auf das gehen wir jetzt nicht ein. Jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Das war bis jetzt zusammenfassend. So die Geschichte vom Lobpreis. Die ersten Lobpreislieder. Das erste, was wir finden in der Bibel, habe ich am Anfang schon vorgelesen. Das war das von Mose nach dem Auszug aus Ägypten. Nachher Psalmen, der Tempeldienst beim David, die Einweihung vom Tempel, der Lobpreis bei Jesus, der Lobpreis in der ersten Gemeinde, vom Lobpreis zum Kirchenlied und vom Kirchenlied wieder zum Lobpreis, der Lobpreis der Engel und der Lobpreis im Himmel. Das wäre so die ganze Bandbreite, wo wir an einem Ort den Lobpreis finden und was für Ausdrucksformen das hat. Das schaffen wir sehr wahrscheinlich heute nicht, bis Punkt 10. Aber wir fangen mal mit Punkt 1 an. He? Der Lobpreis in der Bibel, der erste Lobpreis, der Tehilla. Das ist jetzt das, was wir vorher gesehen haben. Singen mit Musik ist hier die erste Erwähnung im 2. Mose 15. Das ist jetzt ein bisschen klein geworden, dass man den ganzen Text lesen kann, aber ich habe es vorher auszugsweise vorgelesen. Das ist ein Ausdruck von einem Lobgesang, von einem Lobpreis. Und es ist eben nicht einfach, weil es jetzt eine Liturgie ist und weil man das jetzt in der Kirche macht und weil man das im Gottesdienst macht, sondern es ist ein Ausdruck von einem Erlebnis, das man jetzt gerade mit Gott erlebt hat. Wir waren bedrängt, wir waren angegriffen von den Feinden, umzingelt und wir haben geschrauen zu diesem Gott. Und jetzt hat er das Meer geteilt, das Wasser geteilt, das Wunder da, wo wir nicht durchlaufen konnten. Und wo wir dann waren und das ägyptische Heer uns nachher gejagt ist, ist das Wasser zurückgekommen und die Macht vom Wind ist besiegt worden. Gott als der Gott von den Wunder, der hier gepriesen wird. Gott als der Kriegsheld, der gefeiert wird. Als der Sieger über die Macht vom Wind. Und im Alten Testament, gell, da geht das ganz menschlich zu und her, dass ich die Finde tatsächlich menschliche Finde. Aber es ist immer ein Bild auf die geistliche Situation. Es geht nicht darum, dass wir gegen Menschen kämpfen, gell, und du gegen die gewinnen und siegen. Es geht um die Macht von Finsternis, die besiegt sie am Kreuz von Golgatha und wir dürfen den Sieg von dort her nehmen, in die Welt hineintragen und alle Macht vom Find zurückdrängen, das Land einnehmen, wo gutes Land ist, und das Reich von Gott helfen, dass das etabliert wird. Der Sieg von Gott. Und das Zweite, das haben wir vorher erwähnt, das ist das erste Mal, wo Zamar kommt, singen und spielen, noch hier mit Liedern. Ihr merkt übrigens, das ist also relativ spät, he? Nur noch einmal durch Erwähnung. Also bei Adam und Eva lesen wir nichts von dem. Nachher über Generationen nichts von dem. Mit Singen, mit Musik, Gott loben und preisen. Noah, kein Rede von dem. Nachher Abraham, keine Spur von dem. Isaac, nichts von dem. Jakob, nichts von dem. Das ganze Volk Israel, nichts von dem. Ja, eben, das kommt jetzt da. Das war es vorher, oder? Das erste Mal. Aber da war das Volk Israel schon 400 Jahre zu Ägypten, wo das passiert ist, versteht ihr? Einfach nur zum Zeigen. Oder wenn man das so ein bisschen chronologisch anschaut, bis daher, lesen wir es. Ich sage nicht, dass es nicht stattgefunden hat wegen dem, aber es ist nicht erwähnt, es kommt nicht vor, dass mit Musik und mit Liedern Gott gepriesen wird. Miriam war die erste, ja, das war erst 2. Mose 15 gewesen, und jetzt hier, das erste Mal, wo Zamar vorkommt, eben singen und spielen. Das ist das Lied von der Deborah nach dem Sieg über die Finnen. An diesem Tag erlebte Israel, wie Gott dem Kanaaniterkönig Jabin eine schwere Niederlage zufügte. Von da an bedrängten die Israeliten König Jabin immer stärker, bis sie ihn schließlich vernichteten. Und jetzt kommt das Lied von der Deborah. Willst du es vorlesen, Deborah? Es wäre ganz authentisch gewesen, aber ich konnte es jetzt nicht üben. Da sangen Deborah und Barak, der Sohn Abi Nahoms, zu jener Zeit: Lobet den Herrn, dass man sich in Israel zum Kampf rüstete und das Volk willig dazu gewesen ist. Hört zu, ihr König, und merkt auf, ihr Fürsten, ich will singen. Dem Herrn will ich singen, dem Herrn, dem Gott Israels, will ich spielen. Herr, als du von Seir auszogst und einhergingst vom Gefilde Edoms, da zitterte die Erde, der Himmel troff und die Wolken troffen von Wasser. Die Berge wankten vor dem Herrn, der Sinai vor dem Herrn, dem Gott Israels. Und dann geht es da weiter. Es ist eine Beschreibung von dem, was man erlebt hat. Und dann, mein Herz ist mit den Gebieten Israels, mit denen, die willig waren unter dem Volk. Lobet den Herrn, die ihr auf weißen Eselinnen reitet, die ihr auf Teppichen sitzt und die ihr auf dem Wagen geht, singet, horcht, wie sie jubeln zwischen den Tränkerinnen. Da sage man von der Gerechtigkeit des Herrn, von der Gerechtigkeit an seinen Bauen in Israel, als der Herr, als das Herrnvolk herabzog zu den Toren. Und dann geht es da wieder weiter. Die Geschichte wird beschrieben. Nachher noch Vers 24 vielleicht. Gepriesen sei unter den Frauen Jael, das ist die mit dem findlichen König, wo der erschlagen hat, die Frau Hebers des Kenitters, gepriesen sei sie im Zelt unter den Frauen, Milch gab sie, als er Wasser forderte, Sahne reichte sie dar in einer herrlichen Schale, sie griff mit ihrer Hand den Pflock und mit ihrer Rechten den Schmiedehammer und zerschlug Siseras Haupt und zermalmte und durchbohrte seine Schläfe. Das ist ein bisschen brutale Szene da. Zu ihren Füßen krümmte er sie und so weiter. So sollen umkommen, Herr, alle deine Feinde, die ihn aber lieb haben, sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Ja. Das ist ein bisschen zu erschreckend, manchmal, wenn man das jetzt liest, oder das vorher. Oder? Es ist eigentlich... Es wären auch brutale Szenen, werden da besungen, werden da gepriesen, weil Gott hier einen Sieg gegeben hat. Und wir sehen sie hier untersten, es ist so eine Art Schlussfolgerung, was eigentlich hier das Interessante ist, ein Zeugnis, etwas, was wir erlebt haben mit Gott, das führt wie in einen Lobpreis. Ist der Anlass vom Lobpreis. Ich habe etwas erlebt mit Gott. Und jetzt preise ich den Gott. Das ist hier bei beiden ersten Liedern. Es gibt nachher noch mehr natürlich, aber ich habe jetzt auf die ersten beschränkt, der Fall. Jetzt gehen wir zu dem Buch, wo die Lieder in gedrängter Weise vorkommen. Und das ist das Buch der Psalmen im Alten Testament. Das Psalmenbuch ist eigentlich nichts anderes als ein Liederbuch, könnte man sagen, ein Gebetsbuch vom jüdischen Volk. Dort sind all die Loblieder aufgeschrieben und wir schauen mal so ein bisschen an, wie das überhaupt aufgeteilt ist und was das für Inhalt hat. Autoren, also wer hat die Psalmen geschrieben und was gibt es für Gattungen? Das sind natürlich die Davids Psalmen. David ist einer von denen, der ganz viele von diesen Psalmen geschrieben und gedichtet hat. Und auch dort merkt man wieder, wenn ihr die lebt, leset, es sind seine Erlebnisse. Seine Bedrängnisse, die er besingt, die er beschreibt. Und nachher beschreibt er, wie Gott eingreift und zu ihm steht und ihm einen Durchbruch schenkt. Oder wie er vom Jammern, vom Klagen nachher ins Loben, ins Preisen wechselt. Ganz viel, was er erlebt hat, ist in diesen Liedern drinnen. Das ist auch so wichtig für die, die Lobpreislieder schreiben. Gell? Das sind nicht einfach irgendwelche Sachen, sondern Sachen, die ich erlebt habe mit meinem Gott, die ich hier jetzt in einem Lied zum Ausdruck bringe. Dann kommen die Asaph-Psalmen. Wer der Asaph ist, kommen wir dann noch drauf. Das ist nämlich einer von diesen Lobpreisleiter unter dem David gewesen. Der hat hier selber Psalmen geschrieben. Dann haben wir die Korach-Psalmen. Dann haben wir, da geht jetzt nicht um die Autoren hier, das wäre jetzt Gattig, es gibt die sogenannten Wallfahrtslieder, 120 bis 134. Das ist dort, wo sie eben nach Jerusalem gezogen sind. Die sind ja immer geopfert, die Feste haben auch in Jerusalem stattgefunden. Und dann haben sie nachher die Lieder gesungen, oder? Kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn, zum Hause Gottes, lasst uns gehen. Das ist ein Wallfahrtslied, also ein Lied, das besingt, jetzt wir gehen zusammen nach Jerusalem und dort feiern wir unseren Gott, dort bringen wir unsere Opfer. Nachher haben wir Geschichtspsalmen, das ist da, wo in den Psalmen eben so Erlebnisse, wie Gott übernatürlich in der Geschichte gehandelt hat, noch einmal beschrieben sind, ein Lied daraus gemacht ist worden. Dann haben wir Schöpfungspsalmen, wo die Schöpfung besingen, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Dann haben wir Bußpsalmen, wo es darum geht, dass wir uns vergangen haben und dass wir um Vergebung bitten. Und wenn wir nachher die Inhalte und Themen anschauen, dann ist das Lob und Dank. Buß, das haben wir vorher gehabt. Trauer. Klage. Morgen- und Abendlieder kommen da drin vor. Freude wird besungen. Trost wird ausgedrückt. Hoffnung und Zuversicht. Vertrauen auf Gott. Wallfahrtslieder haben wir schon vorher gehabt. Lehrgedicht, also es gibt da lehrmässige Psalmen. Und dann gibt es noch Fluchpsalmen. Das ist ja etwas, wo wir ein bisschen Mühe damit haben, aber die gibt es trotzdem. Oder wenn ihr jetzt schon nur das hier anschaut, was Themen sind in diesem Psalmenbuch, merkt ihr eben, es geht ja nicht nur auch hier um Lobpreis. Das ist fast die gleiche Liste, wie ich am Anfang schon aufgelegt habe, ohne dass ich das da hätte jetzt als Vorlage genommen. Also es ist eine ganze Bandbreite von Ausdrucksweisen, wie wir mit Gott im Gespräch sind. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, der Tempodienst beim David. Unter der Leitung von David sind ja ganz viele von diesen Lobliedern, die wir eben in diesen Psalmen haben, entstanden. Und wir lesen jetzt mal hier aus 1. Chronik 25, 1 bis 7, wie der David das eingefädelt hat. Und David und die Feldhauptleute sonderten aus zum Dienst die Söhne Asaphs. Da kommt jetzt der Asaph. Und zwar ist das die Söhne Asaphs, Hemans und Jeduthuns, also es war nicht nur der Asaph, es waren noch zwei andere, prophetische Männer, die auf Harfen, Psaltern und Zimbeln spielen sollten. Und es war die Zahl derer, die Dienst taten in ihrem Amt, Doppelpunkt, von den Söhnen Asaphs, Sukkur, Josef, Netanja, Asarela, Söhne Asaphs unter der Leitung Asaphs, der als prophetischer Mann nach Anweisung des Königs spielte. Und nachher kommt von Jeduthuns Söhne, Gedelia, Zeri, Jeschaja, Habschabia, Matitia, Shimi, diese sechs unter der Leitung ihres Vaters Jeduthun, der als prophetischer Mann auf der Harfe spielte, dem Herrn zu danken und ihn zu loben. Dann kommt der Dritte, der Heman und seine Söhne, die da aufgeführt sind. Die Namen sparen wir uns jetzt da mal. Vers 5. Diese alle waren Söhne Hemans, des Sehers, des Königs, nach der Zusage Gottes, sein Haupt zu erhöhen. Denn Gott hatte Heman 14 Söhne und 13 Töchter gegeben. Diese alle sangen unter der Leitung ihrer Väter Asaph, Jeduthun und Heman im Hause des Herrn mit Zimbeln, Psaltern, Harfen für den Dienst im Hause Gottes nach Anweisung des Königs. Und es war ihre Zahl mit ihren Brüdern, die im Gesang des Herrn geübt waren, allesamt Meister 288. Also vielleicht ein kleines Lobpreischörli da. Mal so vorstellen, oder? Wir haben ja da am Hymns and Praise haben wir auch noch einen Chor mit 200 Leuten gehabt. Das war doch ein bisschen viel gewesen, da in der Expo-Halle. Die dort waren. Und jetzt haben wir hier einen Chor mit 288 Leuten. Das ist spürlich grösser. Aber was das Interessante hier dünkt, die drei Männer, die hier vom David eingesetzt sind für einen Lobpreis. Was haben die für einen Salbung auf ihrem Leben? Was haben die für eine Begabung? Wo ist ihr Herz? Und das ist das Interessante, darum habe ich das da so ein bisschen rot rausgehabt, dass ihr es in dieser Textfülle besser seht. Prophetische Männer sind das. Alle drei. Der Asaf, der Heman und der Jedutun sind prophetische Männer. Also Männer, die einen prophetischen Geist haben. Und da merken wir eben, das Prophetische und der Worship, das Lobpreisen, das gehört untrennbar zusammen. Es geht eben nicht einfach nur darum, dass man schöne Musik machen kann. Hey, das Zeugnis von Daniel von letztem Mal im Morgen, es geht darum, den Gott anzubeten, zu fließen in diesem Geist. Prophetische Mann, der Asaf, nach der Anweisung vom König, dann wird es noch einmal erwähnt, der Asaf, nachher der Jedutun, ein prophetischer Mann, der auch spielen auf der Harfe. Und nachher haben wir den Heman, der ein Seher vom König war. Ein Seher ist eigentlich nichts anderes Begriff als auch wieder noch einmal ein Prophet. Prophet und Seher, das sind identische Wörter gewesen, die man gebraucht hat. Einfach Leute, die eben von Gott her sehen können. Darum hat man denen Seher gesagt. Und jetzt kommt ganz etwas Interessantes im Vers 6. Diese alle sangen unter der Leitung ihrer Väter. Also die drei Männer, die hier eingesetzt sind, die prophetischen Männer, die haben alle Söhne. Und die Söhne, die sind jetzt auch mit eingesetzt, eben zu singen und zu spielen. Also was wir hier haben, ist nicht nur ein Prinzip vom Lobpreis, sondern wir haben hier auch noch einmal die Grundordnung von Vater und Sohn drinnen. Die Väter setzen ihre Söhne frei. Die Söhne funktionieren unter der Salbung von ihren Vätern, unter der Anleitung von ihren Vätern. Und das Ganze produziert den Lobpreis von Gott. Spürt ihr das? Also prophetisch begabte Männer, sie leiten ihre Söhne an. Der ganze Chor von 288 Leuten sind angeleitet von diesen drei prophetisch begabten Männern. Und die, ihre Söhne und Töchter, ich weiß nicht, ob die auch gespielt haben, das war auch früher noch so ein bisschen eine Mannenangelegenheit im Alten Testament, haben den Gott gelobt und gepriesen. Also die Söhnebeziehung ist ohne Schlüssel, der hier drinnen ist, für einen Lobpreis. Also wenn du einen guten Worshipper werden willst, dann mach sicher, dass du eine gute Beziehung zu deinem Vater hast. Also jetzt auch hier natürlich zum geistlichen Vater. Es ist nicht einfach irgendein Dienst, den du da tust. Und es heisst immer, ein prophetischer Mann nach Anweisung des Königs. Und da wieder, die drei Männer, der Asaf, der Heman und der Jedutun, das sind alles Diener vom König David. Der David ist ihr geistlicher Vater. Sie tun es nicht einfach in eigener Regie. Und David und die Feldhauptleute sonderten aus zum Dienst. Das ist nicht ihr eigenes Ding, was sie hier gemacht haben. Das ist nicht ihre eigene, ich bin hier schliesslich jetzt der Worshipper und ich habe schliesslich als Begabung und so, jetzt lasse ich einfach machen. Sondern sie sind eingesetzt, gerüft, ausgesondert vom König, vom geistlichen Vater, das zu tun. Sie sind begabte Musiker, aber es sind insbesondere prophetische Männer, die in diesen Ordnungen von Gott leben. Und es dann passiert, wenn wir in diesen Ordnungen von Gott, das ist jetzt nur eine Beschreibung hier, oder wenn das dann in Aktion ist, das lesen wir jetzt hier bei der Einweihung des Tempels, sind die nämlich dann zum Zug gekommen, also das ist jetzt ein paar Jahre später, der David hat ja den Tempel nicht mehr selber dürfen bauen, der hat nur alles vorbereitet für den Tempel. Sein Sohn, der Salomo, hat ihn dann 2. Chronik 5, Vers 12 bis 14 lesen wir. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun, das ist sie wieder, und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psalten und Harfen, und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Also jetzt haben wir einen grossen Chor einerseits, und auf der anderen Seite haben wir noch 120 Trompeten bläsen. Müsst euch das mal so ein bisschen akustisch vorstellen, was das da für ein Aufmarsch ist. Und jetzt kommt das Interessante, das ist jetzt eben die Frucht von der Ordnung. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken den Herrn. Das einmal vorstellen. 288 Chormitglieder, 120 Trompetler. Und das tönt, wie wenn das eine Trompete wäre. Das tönt, wie wenn das eine Stimme wäre. Und versteht ihr, da läuft es mir kalt den Rücken ab. Und was passiert nachher? Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit wäre ewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Das ist so eine Kraft da drinnen. Ich finde gar keine Worte mehr, das tut mich gerade raus, wenn ich das höre. Aber versteht ihr, das ist nicht einfach ein Lobpreis, den man einfach mal macht. Da ist jahrelang eine Vorbereitung, da ist eine Ordnung, da sind die richtigen Leute am richtigen Ort, da sind Vater-Sohn-Beziehungen, die spielen, da sind Leute ausgebildet worden, da ist eine Salbung, die weitergegeben wird an die nächste Generation und nachher ist eine Einheit da. Da macht nicht jeder, was er will, du machst noch sein Kerli und seine private zweite Stimme, weil sie jetzt auch noch schön ist. Das ist wie eine Stimme, das ist wie eine Ton. Und kaum haben die angefangen. Das ist brutal, oder? Die haben gar nicht mehr weiterfahren. Kommt die Woche, kommt die Herrlichkeit, kommt die Gegenwart von dem Gott in die Versammlung hinein und erfüllt den Tempel, sodass die nicht mehr können Dienst tun können. Das ist eine gewaltige Bibelstelle. Und ich glaube, es ist das, was wir uns doch im Grunde genommen alle ja sehnen. Wenn wir den Gott anbeten, wenn wir ihn preisen, dass die Herrlichkeit von dem Gott da ist. Das hat mit Einheit zu tun, das hat mit Ordnung von Gott zu tun. Den Ordnungen Gottes und Einheit wohnt seine Herrlichkeit. Und wir sind heute der Tempel, gell? Ihr müsst nicht nach Jerusalem reisen. Wir als Gemeinde sind der Tempel von Gott. Und wenn wir in Einheit und in diesen Ordnungen unsere Stimmen haben, passiert genau das Gleiche wie hier. Bin ich überzeugt. Und es ist wichtig, dass das passiert. Es ist auch wichtig, dass das passiert, wenn wir im Herbst unsere Konferenz haben, Freunde. Es geht nicht darum, dass wir dort ein paar Liedli singen, zum Anfang, dass es ein bisschen einwählt. Also es geht darum, dass Gottes Gegenwart da ist. Wisst ihr, wenn Gottes Gegenwart nicht da ist, dann kann ich da predigen, was ich will. Und ich kann mir da auf Gottes Wort hören, was wir wollen, aber es wird in deinem Herz nicht viel auslösen. Aber wenn Gottes Gegenwart da ist, das ist das, was dein Herz umkehrt. Das ist das, was dich überführt. Das ist das, was dich in den Lobpreis reinzieht, reinsucht. Du kannst nicht gar nichts anderes. Das ist das, was dich begeistert. Und das ist das, was das Wort von Gott autorisiert und bevollmächtigt, so dass das einen Impact hat, einen Einfluss hat direkt in dein Herz hinein. Und du gehst raus aus so einer Versammlung und bist ein veränderter Mensch. Das ist das, was wir in diesen charismatischen Lobpreis-Events in den 90er und 0er Jahren immer wieder gesucht und erlebt haben. Nicht nur gesucht haben, aber erlebt haben. Das ist das, was die Leute in der Pfingstbewegung erlebt haben. Sagen wir es aber zu den Lebensschülern. Wir haben das durchgenommen, die verschiedenen Prozesse. Das ist das, wie charismatische Bewegung in den 60er Jahren wieder entdeckt ist worden. Er will mir den Gott die Einheit, die Demut in diesen Ordnungen an verloben und an verpreisen. Das ist seine Gegenwart da, das ist seine Herrlichkeit da. Aber glaub ich, wir können das nicht machen. Wir können Gottes Gegenwart und seine Herrlichkeit nicht durch Lobpreis erzeugen. Das ist nicht ein Mechanismus. Das hat etwas mit unseren Herzen zu tun. Das hat etwas mit diesen Ordnungen zu tun. Und vieles von dem ist verloren gegangen, weil die Ordnungen nicht da waren. Und wenn jetzt die apostolische Bewegung kommt und die Ordnungen wiederherstellt, dann habe ich ganz grosse Sehnsucht und ganz grosse Hoffnung, dass so der Lobpreis wieder in dieser Qualität kann gefeiert werden. Und dass wir nicht müssen irgendwo so in einen Retro-Gottesdienst gehen, wo man wieder die Lieder von 20 Jahren waren und dann, wo die Gegenwart von Gott war und dann, wo die Herrlichkeit war und dann, wo wir im Geist zittert haben oder im Geist gelegen sind oder was wir auch immer im Geist gemacht haben und irgendwie diese Erfahrungen müssen nachtrauern und nostalgische Gefühle müssen aufwärmen. Sondern wo es ein neues Lied ist, ein neues Heute ist, wenn ihr seine Stimme hört. Und wenn wir uns in die Ordnung hineingeben und wenn wir in die Einheit gehen, unsere Stimme haben, zusammen, als Corporate Son, als gemeinschaftlicher Sohn, den Gott anbeten. Das ist nicht mehr einfach deine private Session, sondern es ist wir zusammen, wie eine Stimme, wie ein Ton. Da ist so eine Kraft da drinnen. Das heisst, ich gebe meine eigene Agenda ab. Es geht jetzt nicht um meinen Musikgeschmack und um mein Lieblingslied und meine Gefühlsstimmung, die ich jetzt gerade habe, sondern ich gebe das alles ab und sage, ich bin hier, ich bin Teil von dieser Brut, ich bin Teil von diesem Liebe, ich bin Teil von diesem Tempo und ich habe meine Stimme mit meinen Brüdern und Schwestern zusammen in der Einheit und wir preisen unseren Gott. Halleluja! Ich kann nicht mehr weiter predigen. Das ist fast eine Vergewaltigung, wenn wir jetzt da einfach weitergehen. Kommen wir bitte. An die Instrumente. Das ist so ein gewaltiges Vorrecht. Das war im Alten Testament. Wo der Heilige Geist nicht in dieser Art, in dieser Art ausgegossen ist, über alles Fleisch und heute viel mehr, muss das heute möglich sein. Legt eure Vorliebe in eure Ambitionen ab, stört auf. Hebt eure Stimme. Wir wollen zusammen mit diesen Instrumenten den Gott loben, den Gott preisen, ihn anbeten.